Ja, ich habe Grüße mitgebracht aus der Gemeinde Ihren, aus meiner Gemeinde. Bei uns ist heute ein besonderer Gottesdienst. Wir haben eine Partnergemeinde in der Lausitz, Spremberg, und die werden heute zugeschaltet, sodass der Gottesdienst dann miteinander gefeiert werden kann. Ja, ich selbst bin gestern Abend spät nach Hause gekommen. Ich war in Kassel-Mönchenberg, dort war ein Musikfestival unseres neuen Arbeitskreises Musik von Elstal, und wir waren dort mit 70 Leuten insgesamt, so ähnlich wie wir das auch hier kennen, eine Chorwerkstatt, und wir waren von unserer Gemeinde aus, wir waren von unserem Chor mit 10 Leuten dort, und das war gestern den ganzen Tag. Und war ich gestern Abend um 10 Uhr zu Hause, aber ich bin fit heute Morgen. Ja, wer mich, viele kennen mich, aber vielleicht auch viele nicht, darum nochmal zu meiner Person. Ich war ja vor, ist es schon ein bisschen her, dass ich zuletzt hier war. Inzwischen ist ja auch viel geschehen, ich bin mittlerweile 7 Jahre auf Rente und bin 71 Jahre. Habe mit meiner Frau zusammen 4 Kinder und 7 Enkelkinder, und so freuen wir uns miteinander auch in der Rentenzeit, haben viel zu tun. Rentner haben ja nie Zeit, das geht mir fast auch so. Ja, ich habe diese Predigt, es war ein bisschen langer Text, aber ich fand es wichtig, dass man den ganz liest, um das ein wenig zu verstehen. Und ich finde diesen Bericht von diesem Sturm sehr ausführlich. Das hat mich gewundert am Bibeltext, dass hier so Einzelheiten auch geschildert werden, was die da gemacht haben miteinander an Bord in diesem Sturm. Und das hat mich auch ein Stück so fasziniert an dieser Beschreibung dort, was Paulus auch dort erlebt hat. Ja, das die Stürme des Lebens, so habe ich es genannt, die Stürme des Lebens. Wir kennen, denke ich, alle Stürme des Lebens. Es gibt ja ein schönes Lied, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Das mag man vielleicht sagen können, wenn es ganz schön seicht und fein dahin geht und ein bisschen Musik dabei, dann ist es vielleicht toll. Aber es ist manchmal auch ganz schön schaukelig. Und denke ich, wenn man so zurückblickt, wie viele Schiffe versunken sind. Es gibt ja in den Meeren ganz viele Stellen, wo auch Körper versunken sind und liegen, immer noch, dann ist es nicht immer so lustig gewesen. Eine Schiffsreise, wenn man eine Schiffsreise macht, unsere Tochter und Schwiegersohn mit den Kindern machen im Moment eine Schiffsreise, sind auf einem Traumschiff, habe ich fast gesagt, und fahren die Route England, Norwegen und zurück, sind jetzt Samstag, Sonntag wieder da. Das ist schön, wenn es alles gut geht. Es kann manchmal ganz schön stürmisch und gefährlich werden. Und es hat mich wirklich immer wieder überrascht, was alles so geschehen kann. Und dafür gibt es viele Gründe, menschliches Versagen, technisches Versagen. Aber manchmal sind es auch einfach nur Naturgewalten. Naturgewalten, denen man nicht Herr werden kann. So eine Schiffsbesatzung kann das ganz schön in Not bringen, und da muss dann gehandelt werden. Auch in der Bibel wird immer wieder von Stürmen geredet und berichtet. Manchmal sind es Stürme auf See und manchmal aber auch Stürme anderer Art. Stürme des Lebens. In manche dieser Stürme manövrieren wir uns selbst hinein. Quasi durch, ich will es mal so nennen, menschliches Versagen. Dann wieder gibt es Stürme, die auch Gott schickt, Gott schickt auch Stürme, wie der, den Jesus auf dem See Genezareth gestillt hat. Und dann geraten wir ab und zu in Stürme, die durch andere Menschen verursacht werden, wo man vielleicht uns nichts Gutes wünscht und tut. Den ersten Christen zum Beispiel blies ein ganz rauer Wind ins Gesicht. Paulus und Silas kamen ins Gefängnis. Das war auch ein Sturm, den sie selbst erlebt haben. Sie wollten doch nichts weiter als Gottes Wort verkündigen, als diesen neuen Messias, Jesus, zu verkündigen. Wie verhalten wir uns, wenn unser Lebensschiff immer mal wieder stürmische Zeiten erlebt? Was hilft uns, nicht den Kopf zu verlieren, wenn es drunter und drüber geht? Was hilft uns, damit wir nicht den Mut und den Glauben verlieren? Wir haben vorhin ja den Reisebericht gehört und Gottes Plan für den Apostel Paulus sah vor, ihn als Gefangenen an Bord eines Schiffes von Palästina nach Rom zu bringen. Im Grunde hatte Paulus sich auch sehr gewünscht, in Rom noch zu predigen, möglichst sogar vor dem Kaiser. Natürlich war ihm klar, dass eine Seefahrt zur damaligen Zeit alles andere als eine Traumreise war. Dennoch, mit solch einer dramatischen Überfahrt hatte er sicher nicht gerechnet. Das Schiff geriet in einen so schweren Sturm, dass man mit dem Allerschlimmsten rechnen musste. Interessant an dieser Geschichte ist, wie verschieden die Leute an Bord dieses Schiffes in der Krise reagierten. Auf der einen Seite die Seeleute und auf der anderen Seite zum Beispiel Paulus. Die Reaktion der Seeleute zeigt uns, welche Gefahren wir in stürmischen Zeiten, in Krisenzeiten ausgesetzt sind, wenn wir das einmal übertragen auf unser Lebensschiff. Welche Gefahren? Ich will mal drei Gefahren nennen. Drei Gefahren, die wir vielleicht kennen. Die erste Gefahr ist, wenn wir in eine solche Krise hineingeraten, wir driften ab. Wir driften ab. Die Reaktion der Seeleute ist typisch für Menschen. Sie ist typisch für Menschen, bei denen die Wellen hochgehen. Weil die Männer den Kurs nicht halten konnten, ließen sie sich einfach treiben. Später brachten sie den Treibanker aus und ließen das Schiff dahin treiben. Was passiert eigentlich in einem Sturm zuerst? Man kommt vom Kurs ab. Man kommt vom Kurs ab, die Orientierung geht verloren und man driftet ab. Und genauso ist es, wenn wir mit unserem Lebensschiff stürmische Zeiten erleben. Da verlieren wir unsere Ziele aus den Augen und sehen nicht mehr, wohin wir steuern. Wir vergessen unsere Werte, Werte, die gut waren, die immer gut waren, aber dann plötzlich dann vergessen wir sie. Werte, die uns immer einen guten Rahmen gegeben haben, die bisher den Kurs angegeben haben. Man lässt sich treiben dann von vielen Meinungen, Meinungen von vielen, die meinen, es besser zu wissen. Viele ziehen sich auch komplett zurück und lassen niemand mehr an sich heran. Vieles ist egal geworden. Die Seeleute hatten keinen Kompass damals und sie hatten auch erst recht kein GPS-System. Und dann verdeckten auch noch die dicken Wolken am Himmel die Sterne, denn sie richteten sich nach den Gestirnen seiner Zeit. Dunkel, sie waren in völliger Dunkelheit und drifteten ab. Wenn alles um uns herum dunkel ist, dann, wenn wir keinen Lichtstrahl mehr zu sehen ist und wir keinen Hinweis mehr haben, was uns die Richtung anzeigt, dann treiben wir einfach dahin. Der starke Wellengang, das ständige Auf und Ab in unserem Leben, das macht uns irgendwann sehr mürbe. Und dann stellst du dir vielleicht früher oder später die Frage, wozu eigentlich das Ganze? Warum noch länger dagegen ankämpfen? Ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, es ist genug. Und dann kommen wir in die Situation hinein, wo einem alles egal ist. Die zweite Gefahr, wir werfen alles über Bord. Als der Schiffsbesatzung klar wurde, dass das nicht nur eine steife Brise war, auch nicht nur ein schnell vorbeiziehender Sturm, da fingen sie an, einen Teil der Ladung ins Meer zu werfen. Als der Sturm weiter tobte und das Schiff auf den Wellen tanzte, ging man noch einen Schritt weiter. Am Tag darauf warfen die Seeleute die Schiffsausrüstung über Bord. Wenn unser Lebensschifflein ins Schlingern gerät, dann schmeißen wir ebenfalls manchmal gern wichtige Dinge über Bord. Bei den Seeleuten war es erst die Ladung, dann die Ausrüstung des Schiffes und schließlich das Getreide. Letztlich sprangen sie selbst ins Meer und versuchten, an Land zu schwimmen. Ja, in einer Krise ist die Versuchung groß, genau jene Dinge über Bord zu werfen, die uns wichtig sind und auf die wir eigentlich angewiesen sind. Wir neigen dazu, Dinge rauszuschmeißen, weil wir unter Anspannung stehen und uns von allem befreien wollen. Wir werfen die Werte über Bord, die wir in guten Zeiten hochgehalten haben, die so gut waren und wichtig waren. Wir werfen unsere Träume und Ziele über Bord. Wir vernachlässigen Freundschaften und trennen uns von Glaubensüberzeugungen. Glaubensüberzeugungen, die uns bisher getragen haben. Und dann noch die dritte Gefahr. Wir geben die Hoffnung auf. Wir geben die Hoffnung auf. Als drittes verloren die Männer, so heißt es auf dem Schiff, alle Hoffnung, Vers 20. Die Seeleute verbrachten 14 Tage, man muss sich das mal ein bisschen vorstellen, 14 Tage bei absoluter Dunkelheit. In diesem kleinen Schiff, ja vielleicht war es gar nicht so klein, wenn da über 200 Leute waren, aber trotzdem war es ja nicht ein Riesendampfer. Sie trieben in völliger Dunkelheit 2 Wochen auf dem Meer und der Sturm setzte immer noch dem Schiff heftig zu, sodass sie alles über Bord werfen mussten und jede Hoffnung verloren haben. Vielleicht fühlst du dich manchmal ähnlich wie diese Seeleute. Hast du vielleicht in der letzten Woche, vielleicht auch im letzten Monat, oder im letzten Jahr ein Problem durchlebt, das dir heftig zusetzte, was dich ziemlich durchgeschüttelt hat? War bei dir vielleicht ein Punkt erreicht, an dem du dich von wichtigen Dingen getrennt hast und bist nun völlig verzweifelt? Ja, die Seeleute verloren die Hoffnung, weil sie vergessen hatten, Gott ist Herr. Gott ist Herr auch über Wind und Wellen. Und sie hatten vergessen, dass Gott einen Plan hat. Sie hatten vergessen, dass Gott auch in hoffnungslosen Situationen eingreifen kann. So muss es aber nicht zwangsläufig sein, aber dazu muss unser Glaube zunächst gefestigt worden sein. Der Glaube wird in den alltäglichen, banalen Situationen des Lebens geformt, herausgefordert und gefestigt. In der Routine, in der täglichen Routine des Glaubenslebens entwickelt sich der Charakter und unser Glaube. Viele Menschen machen den Fehler, dass sie denken, solange es mir gut geht, brauche ich mich um nichts zu kümmern und auch nicht um Gott. Erst wenn der Sturm losbricht, dann sucht man verzweifelt nach einem Halt im Glauben. Aber man weiß dann nicht, wo man sich halten kann. Jede Schiffsbesatzung macht in ruhigen Zeiten, auch jetzt bei den ganz großen Kreuzfahrtschiffen, in ruhigen Zeiten machen sie Notfallübungen. Sie machen praktisch eine Übung, falls mal etwas passiert, in ruhigen Gewässern. Niemand käme auf die Idee zu sagen, erst wenn wir in Seenot geraten, schauen wir mal in den Handbüchern nach, wie man sich im Notfall verhält. Wie die Rettungsboote bedient werden zum Beispiel. Wie die Evakuierung vor sich geht. Das heißt für uns übertragen, in ruhigen Zeiten müssen wir darauf achten, dass unser Glaube und unser Vertrauen zu Gott wachsen kann. Und dazu helfen altbekannte geistliche Disziplinen. Beten, Bibel lesen, das Erkannte umsetzen, Gemeinschaft suchen. Aber was sollen wir tun, wenn uns der Sturm ins Gesicht bläst, wenn unser Lebensschiff von den Wellen der Angst hin und her geworfen wird, wenn unsere Sorgen uns mehr oder weniger in die Tiefe reißen wollen? Wie reagiert Paulus? Es ist interessant zu wissen, zu lesen, wie er reagiert hat. Ich glaube, am Beispiel von Paulus können wir sehr gut lernen, wie wir in solchen Situationen reagieren und wie wir sie meistern können. Er blieb ziemlich ruhig und zuversichtlich. Er bewies Mut in der Krise. Warum? Weil sein Leben verankert war. Das Leben von Paulus war verankert. Er verließ sich auf drei göttliche Anker, so will ich sie mal nennen. Auf drei Grundlagen des christlichen Glaubens, auf drei Wahrheiten. Wir haben vor einigen Jahren, meine Frau und ich, eine Tagesreise nach Helgoland gemacht. Ich war vor ganz vielen Jahren mal alleine da. Und dann wollten wir nochmal fahren. Auf der offenen Nordsee schaukelte das Schiff so ein wenig. Das war gar nicht schlimm, aber es schaukelte einfach. Und da konnte man nicht so gut an Bord laufen. Da musste man aufpassen, dass man den Halt nicht verliert. Sonst hätte man sich hingelegt. Weil man das ja nicht so kennt. Aber dann vor Helgoland, da wurde der Anker gesetzt. Und in dem Moment lag das Schiff ruhiger. Und es ist ja immer noch mit dem Ausbooten da, ich weiß nicht, wer schon mal da war, da wird ja ausgebootet in kleine Boote und da muss das Schiff ruhiger liegen, sonst geht das auf und ab. Dann ist das kleine Boot, das Ausschiffboot, geht dann hoch und dann kann man ja nicht einsteigen. Und das war mir zum Bild geworden. Sobald der Anker geworfen wurde, schaukelte das Schiff nicht mehr. Nur noch ein wenig. Was ist dein Anker in einer Zeit, wo es kräftig schaukelt und stürmt? Und auch hier habe ich wieder drei Anker, die ich nennen möchte. Der erste Anker ist Gottes Gegenwart. Der erste Anker in einer Krise ist, sich bewusst zu machen, Gott ist da, ja, er ist gegenwärtig. Das ist ein so wichtiger Anker, sich bewusst zu machen, dass Gott mich sieht in meiner Situation. Mitten im Sturm sagte Paulus, in der vergangenen Nacht erschien mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sagte zu mir, fürchte dich nicht, Paulus. Ja, auch wenn die dunkelsten Gewitterwolken eines Sturms da sind und uns Angst machen, dann, wenn wir Gott nicht mehr sehen, dann sieht er uns. Denkt an die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, auch dann, wenn es mir nicht gut geht. Er ist bei uns, ist dennoch bei uns und wacht über uns. Gott sandte einen seiner Botschafter, einen Engel, um Paulus mitzuteilen, ich bin bei dir, ich sehe dich. Ich sehe dich dort auf dem Schiff. Ich sehe dich in deinem Sturm. Und manchmal benutzt Gott andere Christen quasi als Engel, die uns an Gottes Zusagen erinnern. Denn was verspricht uns Gott in seinem Wort? Sein Wort, das gilt, das wie ein Anker ist. Zum Beispiel sagt er in seinem Wort, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Oder er sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes. Und er sagt auch im 1. Petrusbrief, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. An vielen Stellen in der Bibel lesen wir diese Zusagen, dass Gott bei uns ist. Es gibt keinen Ort und keine Situation, die wir alleine durchstehen müssen, weil Gott immer gegenwärtig ist. Ganz egal, wie stürmisch es in unserem Leben gerade zugeht. Gott ist bei dir. Er ist der Anker, ist dein Anker, der dich festhält, auf den du dich verlassen kannst. Den zweiten Anker möchte ich überschreiben mit Gottes Plan. Das wird uns in Vers 24 beschrieben. Der Engel sagt zu Paulus, hab keine Angst, Paulus, du musst noch etwas tun. Du musst nämlich noch vor den Kaiser treten. Und auch alle anderen, die mit dir auf dem Schiff sind, wird Gott deinetwegen retten. Gott versicherte Paulus, ich habe einen Plan für dein Leben. Für dich habe ich einen Plan. Es gibt einen Grund, warum du an Bord dieses Schiffes bist. Ich habe mit dir noch etwas vor. Mein Plan mit dir geht weit über die augenblickliche Situation hinaus. Gott hat einen Plan für unser Leben, für dein Leben, für mein Leben. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, dass Gott unser Leben plant und weiß, was geschieht und es gut mit uns meint. Dieser zweite Anker in stürmischen Zeiten ist das Vertrauen in Gottes Plan, in seine guten Absichten. Niemand wurde durch Zufall geboren, ganz egal, wie die Umstände menschlich gesehen waren. Niemand wird durch Zufall geboren. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu, so haben wir schon gesungen. Wir sind nicht auf der Welt, um uns Tag für Tag einfach nur so durchzuschlagen, um unser Leben einigermaßen gut hinter uns zu bringen. Nein, Gott hat ein konkretes Ziel und einen Plan für unser Leben. Lebensstürme sind vorübergehende Rückschläge auf dem Weg zu diesem Ziel. Und es gibt nichts, das Gottes Plan für unser Leben zunichte machen kann, es sei denn, dass wir uns ganz bewusst gegen Gott, was auch immer passiert, gegen ihn stellen. Was auch immer passiert, wenn wir sagen, Herr, ich möchte deinen Willen tun, zeige mir deinen Weg, dann können keine äußeren Mächte Gottes Plan für unser Leben zerstören. Gottes Ziel übersteigt jede Situation, in der wir uns jemals befinden werden. Sein Plan wird nicht durch unser momentanes Problem zunichte gemacht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Blick stärker auf unser Lebensziel richten, also auf Gott und nicht auf unsere Probleme. Wenn wir den Blick auf die Sorgen richten, anstatt auf Gottes großes Ziel für unser Leben, dann wird dieser Anker, der uns halten will, immer lockerer. Lasst uns auf Jesus schauen. Und dann möchte ich noch den dritten Anker erwähnen. Da geht es um das Versprechen Gottes. Gottes Versprechen, der dritte Anker, der uns in Krisenzeiten Zuversicht gibt, den finden wir in Vers 25, wo nämlich Paulus sagt, deshalb habt keine Angst. Ich vertraue Gott, es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Das Vertrauen in Gottes Zusagen ist der dritte Anker, der uns hält. Gott hält immer, was er verspricht. Stürme können Gottes Ziel für unser Leben nicht verändern, weil dieses absolute Gültigkeit besitzt. Stürme können ein Kind Gottes nicht aus der Hand Gottes fegen, weil Gottes Versprechen verlässlich und sicher sind. Das gilt auch dann, wenn die Stürme von anderen verursacht werden, wenn wir unter Ungerechtigkeiten und Bosheiten manchmal vielleicht leiden müssen. Wie war es mit Josef im Alten Testament, der wegen seiner Brüder ein ganz schlimmes Märtyrium über sich ergehen lassen musste? Und dann sagt Josef zum Schluss, ihr dachtet, es böse zu machen. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Vielleicht durchlebst du im Moment schwierige Zeiten. Weiß ich nicht. Jeder weiß es, ihr kennt euch selbst. Vielleicht ist es etwas, was euch nicht gefällt im Moment. Vielleicht macht ein Sturm dir Angst und du befürchtest, unterzugehen. Du befürchtest, den Boden unter dich zu verlieren. Aber lass dich von Gott ermutigen. Auch wenn du die Ladung deines Lebens, die gute Ladung verlierst, die Schiffsausrüstung verlierst, das, was das ausmacht mit deinem Glauben, ja, vielleicht sogar das Schiff verlierst. Ja, vielleicht sogar nass wirst und kein Land in Sicht ist. Du wirst es schaffen, weil ich, dein Gott, es versprochen habe. Und was können wir sonst noch tun, bis die Krise überstanden ist? Wir können das Gleiche tun, was auch die Seeleute getan haben. Sie fürchteten, so heißt es, auf ein Küstenriff aufzulaufen und darum warfen sie vom Heck 4 Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. Das Klügste und Sicherste, was man in einem Sturm tun kann, ist, den Anker auszuwerfen und abzuwarten. Stürmische Zeiten gehen vorbei. Und irgendwann lichtet sich der Nebel. Irgendwann lichtet sich die Dunkelheit. Manche Leute meinen, sie müssten alles im Leben verändern, wenn Probleme wie Monsterwellen auf sie zurollen. Und sie meinen, sie müssen das sofort ändern. Jetzt sofort müssen wir etwas tun. In Zeiten wie diesen müssen wir vielmehr den Anker werfen, abwarten, bis wir wieder ein Stück Stabilität unter den Füßen haben. Vor allen Dingen den Anker des vertrauensvollen Gebetes auswerfen. So oft wie möglich. Bete dafür, dass die Sonne wieder aufgeht. Bete dafür, dass es wieder hell wird in deinem Leben. Und wenn dir das Beten schwerfällt, dann bitte einen anderen Christen, einen anderen Menschen deines Vertrauens, für dich oder mit dir zu beten. Was geschah daraufhin, wenn wir weiter gucken? Der Tag brach an und die Seeleute entdeckten eine ihnen unbekannte Küste. Sie fanden eine Bucht mit einem flachen Strand und setzten dort das Schiff auf Grund. Alle 276 Menschen auf dem Schiff sprangen über Bord und kamen unversehrt ans Land. In den Stürmen unseres Lebens ist es hilfreich, Anker auszuwerfen und abzuwarten. Gott sagt zu uns, ich bin bei dir, hab keine Angst. Gottes Gegenwart gibt uns Stabilität und Zuversicht. Stürme können Gott nicht von uns trennen oder uns von ihm. Wenn du dich momentan in einer kritischen Lage befindest, dann vergiss es nicht, Gott hat einen Plan und Gott hat ein Ziel für dein Leben. Alles hat einen Sinn. Und darum halten wir fest an den Zusagen Gottes, an seinen Versprechen. Unter seiner Führung werden wir unversehrt ans Ziel gelangen. Ich war ja gestern zu diesem Chorüben in Kassel. Und da haben wir so ein Büchlein durchgeübt. Und da ging es auch um diesen Text, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dazu wurde Jürgen Werth hat ein Lied getextet und die Melodie hat Jan Priemke gedichtet. Dort heißt es, wenn nichts mehr so ist, wie es war, und nichts, was mal klar war, ist klar, kein Glaube, kein Mut, kein Gebet und kein Lied. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn alles mich nervt und verwirrt, im Schilderwald hilflos verirrt, vielleicht führt mein Weg in vermintes Gebiet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn niemand mich wirklich versteht, die Achseln zuckt, und einfach geht und sich meinen Fragen und Brüchen entzieht, du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn ich meine Mitte verliere, mich selber und dich nicht mehr spüre, was jemals geblüht hat, ist lang schon verblüht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.